Konzentration! Ohne Konzentration wird es gar nichts oder nur Scheiße!
Ja!
Oh, oh.
Was?
Ja!
Oh, oh.
Was?
Ja!
Nö! Nö!
Sie! 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 Sie!
Radio frei!
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt...
haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder... Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Endlich können wir wieder über Filme reden. Ganz konzentriert neben mir steht, sitzt jetzt Filmhalunke Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Du vor allen Dingen hast wieder wahnsinnig viele Filme geschaut. Ich habe den einen oder anderen Film mitgeschaut. Wir haben unterschiedlichste Filme im Gepäck, also wirklich rumänische Kleinstproduktionen, die aber auf der Berlinale liefen.
Ja.
Continental 25 wird uns beschäftigen.
Genau.
Wir haben mindestens einen Horrorfilm mit dabei, mit
klassischen
Black Moon 2.
Ganz klassischen Horrorfilm, genau.
Wir haben eine Musikerbiografie mit dabei, ein sogenanntes Biopic. Bruce Springsteen hat jetzt auch seinen eigenen, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden.
Ja.
Und wir reden unter anderem auch über das Doc-Filmfest Leipzig. Und Kinderfilme haben wir auch noch mit dabei, fällt mir gerade ein.
Ja, da müssen wir gucken, ob wir den schaffen heute, weil ganz schön viel im Gepäck ist heute.
Deswegen sagen wir den Titel noch nicht, weil wir schauen mal, ob wir das
gucken mal,
alles
es sind wirklich, also diesmal haben wir ja 8 Kinofilme zur Verfügung, mal gucken, wie viel wir schaffen. So wie ich uns kenne, wird es wieder ein bisschen länger.
Ja, aber 2 Stunden dauert es auf jeden Fall oder ziemlich genau. Und vorher gibt es erstmal Musik. Nicht direkt vom Boss Bruce Springsteen, sondern von dessen Darsteller Jeremy.
Wäre es aufgefallen, hätte man ja jetzt mal überprüfen können, ne?
Das stimmt, das stimmt. Wir können aber jetzt, wissen wir es ja, hört mal genau hin. Hört man raus, dass das nicht Bruce Springsteen ist, sondern Jeremy Allen White's I'm on Fire, seine Variante.
Thank you.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edging it dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of the head.
Das war jetzt kurz und knackig, aber vielleicht ist das schon so die Grundprämisse des Films, den wir jetzt besprochen werden. Das war nämlich ein kurz und ganz knackig. Kleiner Appetizer aus Black Phone 2. Ich übersetze jetzt mal ganz pragmatisch das schwarze Telefon Teil 2.
Ja.
Und offenkundig ist das ja so ein bisschen die Idee, es gibt ja auch einen ersten Teil,
ja,
dass irgendwo noch ein klassisches Telefon klingelt, also was wie eine Hauswand hängt, also so jetzt kein Smartphone, oder?
Nicht irgendwo, also das hängt schon an einem Ort, das Black Phone im ersten Teil. Das im zweiten Teil können wir jetzt natürlich ein bisschen erweitern. Am ersten Teil war es so, dass unser Hauptdarsteller von einem Killer, The Grabbler, gespielt von Ethan Hawke, in seinem Kellergewölbe gefangen genommen wird und wir ganz viel aus der Sicht des Opfers den Film einfach betrachten. Und in diesem Kellergewölbe gibt es ein Telefon, das nicht angeschlossen ist. Das hängt da so an der Wand, so ein Black Phone.
Genau.
Und da gibt es dann immer Anrufe aus der Vergangenheit, nämlich von den Opfern. Und die Opfer helfen ihm quasi, den Killer zu verstehen. Das war die erste Prämisse. Aber an sich, was jetzt so übernatürlich trifft, hat der erste Teil, und deswegen war der auch so ein Erfolg, als Scott Derrickson, der ja vorher schon mal sowas wie The Nister gemacht hat, der
oder
mit als,
Dr. Strange,
ja,
auch große Produktion.
Da war er ja, naja, aber da hat er nicht dieses, ich sag mal, dieses dreckige Horrorfilmmäßige gehabt, und Sinister hat er das gehabt. Das ist eigentlich ein ziemlich, ja, doch düsterner Regisseur, und ich meine, er durfte ja den zweiten Dr. Strange, hat er, wollte er ja als Horrorfilm anlegen, ist ja Marvel dann auch zu weit gegangen, hat man ja den Sam Raimi genommen, der dann sozusagen den Film ein bisschen Mainstream-tauglicher gemacht hat, weil der besser Brutalität auch in seine Mainstream-Filme verpacken kann, und Scott Derrickson hat dann mit Black Phone aber bewiesen, ah, hier fühle ich mich zu Hause, das ist das, wo ich hingehöre.
Aber du kannst ja mal so ein bisschen mitnehmen, du hast ja schon jetzt gesagt, was dieses Black Phone ist, was
genau,
im ersten Teil passiert ist, The Grappler, der Greifer, wird er glaube im Deutschen genannt,
genau.
Ethan Hawke. Also Ethan Hawke spielt ja wirklich
ganz faszinierend,
den Bösen, den Täter, Wicht, ja.
Weil der ist so lauernd und will nur als Reaktion seine Brutalität ausfügen. Und das ist ein schönes Statement gewesen, wenn ich das Böse nicht reize, ist das Böse dann böse. Und das waren tolle Prämissen, die im ersten Teil aufgestellt wurden, plus die Handschrift. Scott Derrickson hat eine sehr düstere Handschrift, auch was das körnige Bild und ähnliches betrifft. Also man sieht immer ganz klar seine Schablone, die er anwendet auf die Realität im Film, sieht man bei Scott Derrickson unfassbar gut. Und die Frage war einfach, wie willst du denn die Geschichte jetzt weitermachen? Weil der wurde gekidnappt, dann gibt's ein Ende. Offensichtlich hat das geschafft, weil sonst wird der Hauptdarsteller ja nicht im zweiten Teil auftauchen. Die Frage war also, wie geht man diese Geschichte weiter? Wird der jetzt nochmal gekidnappt? Und da muss man einfach ganz klar sagen, Scott Derrickson hat einfach gesagt, nö, wir erzählen einfach eine andere Geschichte und wir machen auch eine andere Art von Film. Das muss man wissen. Denn der Bruder, der in diesem Kellergewölbe war, der hatte auch eine Schwester, die transzendente Träume hatte. Mhm. Also, Träume sind immer transzendent. Naja, aber du weißt,
aber die hat quasi Träume gehabt, wo sie Dinge vorausgesehen
genau,
hat.
Genau, und konnte damit das Ganze. Und jetzt im zweiten Teil geht es erstmal im ersten Drittel darum, wenn du jetzt gefangen genommen wärst oder mit einem Killer zusammen, das macht als 14-Jähriger oder wie alt war, macht das vielleicht psychisch ein bisschen was mit dir. Wenn du auch als Erwachsener, du hast recht, aber hier nochmal anders. Und es ist zum Beispiel so, dass unser Hauptdarsteller, und das ist auch ein cooler Twist, zu dem geworden ist, was im ersten Teil so kritisiert wurde. Er wird nämlich zum Schlägertypen, weil er natürlich eine gewisse Schutzschild aufbaut, wenn man da tagelang irgendwie mit dem Tod ringt. Und seine Schwester hat aber weiterhin Träume. Der Film beginnt mit einem Anruf. Irgendwo sind wir. Eine Frau ruft irgendwie aus dem Camp an. Steht nämlich eine Telefonzelle. Denn dieses Blackphone wird natürlich jetzt erweitert. Und da steht da so eine Telefonzelle und sie telefoniert. Und es kommt raus, sie telefoniert mit ihrer Mutter. Und es nach und nach ist es so, dass es eine Familienaufarbeitungsgeschichte wird. Also wir haben einmal diese traumatisierten Kinder. Das ist ein Geschwisterpaar, die Schwester und der Bruder.
Bis hierhin konnte ich noch folgen, aber genau, dann wurde es kompliziert.
Jetzt, und dann ist die Frage, warum habe ich denn jetzt Kontakt zur Vergangenheit? Gibt es da irgendetwas? Und das ist es. Die sind nämlich schon psychisch angeschlagen gewesen durch die Vorgeschichte der Mutter. Hier geht es also quasi um die genetische Weiterverleitung. Warum hat sie diese transzendente Momente? Die hat die Mutter zum Beispiel auch gehabt. Und dieser Anruf kam aus einem Camp, das in den, ich glaube, in den 80ern, wo die Mutter war. Und da scheint schon was passiert zu sein. Wie so ein Geisterschloss wird so ein Camp jetzt einfach genommen, weil da die übernatürlichen Sachen, und sie reist mit ein paar Freunden in dieses Camp und die sind in diesem Camp eingeschlossen und müssen sich mit der Vergangenheit der Mutter auseinandersetzen.
Moment, sie reist aber, also ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, der Geschichte zu folgen.
Wir sind jetzt
in den 80ern. Camp der Gegenwart oder
in dem Camp der Gegenwart, natürlich, die sind ja weiterhin, die sind jetzt 4 Jahre nach den Geschehnissen ist das, und die beiden, die Schwester, der Bruder, die reisen jetzt sozusagen um ihre, warum hat die Mutter angerufen, dem wollen die nachgehen und machen so wie so eine Trauma.
Weil da irgendwas scheinbar in der Vergangenheit vorgefallen
genau
ist.
Genau, das ist der Plot. In der Vergangenheit ist vorgefallen, und was ist vorgefallen? Mhm. Und hat es vielleicht mit den Ereignissen, die da, und parallel mischt sich der Grabbler wieder ein. Nämlich Ethan Hawke ruft dann an und in den Träumen.
Also der spielt auch wieder mit.
Genau. Und in den Träumen meldet er sich auch. Also er hat mit der Schwester durch diese übernatürlichen Fähigkeiten Kontakt. Und somit haben wir doch wieder so eine Art Stalker-Geschichte und die sind doch wieder, werden die verfolgt.
Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, das gebe ich zu, obwohl ich jetzt glaube, die Grundprämisse und ihr da draußen hoffentlich auch verstanden habt.
Geschwisterpaar fährt in einem Kind, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Punkt. Und übernatürliche Sachen.
Ich bin
Sachen.
Überzeugt, ich gebe das Geld. Die 2 Millionen haben wir übrig. Mein Name ist Jason Blum. Nee, es war wahrscheinlich ja nicht so teuer, der Film, aber wieder aus dem Hause Blum, Blumhaus. Ja. Und die Frage ist ja, du hast ja gesagt, das ist, Scott Derrickson hat einen sehr düsteren Stil. Also ob es atmosphärisch funktioniert und bei einem Horrorfilm natürlich auch, ob es gruselig ist, also hast du an den Fingernägeln gekaut.
Ja. Also ich weiß, was du meinst. Ich würde ganz kurz noch sagen, während der erste eher so eine Art Slasher war oder ein Thriller, ist der zweite Teil ein richtiger, ich habe das Geisterfilm genannt, weil die immer diesen Kontakt in diese Geisterwelt und in die Vergangenheit so haben. Und das ist das Schöne, Scott Derrickson hat eigentlich ein anderes Genre gemacht. Klar, beide könnte man unter den Deckmantel Horrorfilm machen, aber er hat das ganz toll gemacht, und nur mal so, weil du gerade sagst, wie macht er das visuell? Das kann man zum Beispiel, wenn sie diese in die Vergangenheit, diese Träume oder diese Kontakt, das ist ja ein Kontakt, den sie hat, eine Kommunikation, die sie hat, über die Zeiten hinweg, muss man ganz klar sagen, ist das ein richtig anderes Bild. Das sieht so aus, als ob du in den 70ern bist. Und das ist so, das ist halt für mich als Zuschauer unfassbar schön, weil du kriegst das Sicherheitsnetz zwar gegeben, okay, ich bin jetzt hier in dieser Traumwelt, aber die ist ja auch eine Gefahr. Und das macht mit diesem 70er Jahre Bild, macht das natürlich eine ganz andere Sehgewohnheit. Das ist natürlich Ankerpunkte, die wir schon aufgebaut haben. Und Scott Derrickson hat eine Handschrift. Ich sag immer so, der geht so Richtung James Wan. Das heißt offene Räume, viel Dunkelheit.
Also hat Saw gemacht, unter anderem James
Wan. Ja, aber was ich meine, ist eher so Insidious und Conjuring. Das war ja so die zweite nach seinen Torture Porn. Ist das ja eher sein großes Merkmal geworden. Und das Franchise hat ja auch dieses Jahr bewiesen, dass es immer noch Stehkraft hat. Aber was Scott Derrickson anders macht, ist, dass er die Schraube in den Szenen, da ist James Wan ein bisschen altertümlicher. Der lässt die Szenen, weißt du, wir sind lange in den dunklen Räumen. Bei Scott Derrickson ist immer eine andere Dynamik. Die Kamera ist anders, sie ist zielorientierter, fokussierter, und es gibt zwischendrin auch wirkliche Soundüberfälle, und das ist so, du bist viel unsicherer in seinen. Er ist viel, ich will nicht sagen willkürlich, es ist schon eine Handschrift zu erkennen, und deswegen geht Sinister zum Beispiel, man hat mal abgelesen, was ein Horrorfilm ausmacht, wie der Puls ist, was Anspannung ist, die Jumpscares, und da war Sinister, jetzt ein Kurzfilm hat ihn abgelöst, der mit den meisten gruseligen Momenten in der Filmgeschichte. Das ist ja so aufgebaut, dass du nur permanent in dem und das hat er hier in dem Film wieder untergebracht. Also zur Frage Fingernägel kauen, wenn du wirklich drin bist und das wirklich ging, hat er dich an der Leine und dann packt er dich auch. Und deswegen ist es ja so schön, dass er einen anderen Film gemacht hat, nicht nochmal den ersten nochmal.
Ich stelle jetzt nochmal die pragmatischen Fragen. Also eine Frage ist natürlich Blackphone 2, du sagst ja schon, es gibt den ersten Blackphone. Muss ich den unbedingt gesehen haben, um den zweiten zu verstehen, oder ist er so eigenständig, dass ich auch so reingehen kann?
Das ist eine schwierige Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich mach's mal einfach.
Ja, du also, hast dir das ja einfach gemacht, du hast vorher nochmal, du kannst auch schon den ersten
zufällig,
Teil, hast
ja.
dir aber nochmal angeschaut, den ersten Teil. Also du würdest schon empfehlen, den ersten Teil zu
gucken. Es hat geholfen, muss aber nicht, ist nicht notwendig. Also ich finde, wenn man den ersten Teil von etwas gesehen hat, kann es immer Mehrwert bringen, weil du die Figuren kennst. Und wir haben ja heute noch einen zweiten Film, wo es, glaube ich, mir geholfen hätte. Aber hier muss ich ganz klar sagen, man braucht es nicht. Es ist halt auch ein anderer Film. Also weißt du, was ich meine? Nur weil dir der erste Black Phone gefallen hat, muss dir nicht der zweite gefallen, weil es einfach...
Aber ich möchte ihn ja trotzdem verstehen. Es gibt wahrscheinlich Anspielungen auf den ersten Teil.
Ja, aber die werden erklärt. Also da würde ich... Also dieses, ach, ich muss immer alles schon vorher wissen, vielleicht ist ja sogar die Sehgewohnheit besser.
Okay, kann ja auch eine Qualität sein.
Eben.
Ich höre raus, Black Phone 2, eine Empfehlung von dir. Für die Leute, die das Genre, was ist es jetzt, Horrorfilm, das ist Übergenre, das Gesetz, diesmal kein...
Nee, ich würde sagen Geisterfilm. Das ist ein Geisterfilm, ganz eindeutig. Wenn man das mag, definitiv. Wenn man Scott Derrickson mag, definitiv. Wenn man Horrorfilme mag, definitiv. Was man sich vielleicht stören könnte, ist natürlich die Tatsache, dass das erste Drittel schon die Vergangenheit so ein bisschen auch anspielt. Da könnte es schon helfen, den zu kennen. Aber für mich war, ich bin komplett bei den zwei Figuren und dass jetzt zum Beispiel die Schwester jetzt eher in den Fokus rückt, weil sie ja das Bindeglied ist, finde ich auch eine tolle Weiterentwicklung für den zweiten Teil, einfach den Fokus auf jemand anderes zu legen. Deswegen, wer Black Phone 1 mochte, wird auch den zweiten mögen, muss ihn aber nicht mögen und ich finde es auch ein schöner kleiner Film. Weißt du, was ich meine? Immer dieses Ober- und Draufsicht und hier eine Kamerafahrt und hier, das hat der nicht. Der ist wirklich sehr stark inszeniert in seiner Kleinigkeit.
Und wir sagen es immer, Black Phone 2, unter anderem mit Ethan Hawke. Ich vermute mal, dass er gar nicht so viel Leinwandzeit hatte. Er ist ja eigentlich nur eine Randfigur. Und dieser Film läuft unter anderem eben im Cineplex in Grotha. Du wolltest eben noch Mason Thames.
Ja, erwähnen. Weil das so ein, den muss man ein bisschen im Auge halten, weil er auch die Hauptrolle dies Jahr in Drachenzähmen leicht gemacht hat. Das ist also ein Schauspieler, auf den gesetzt wird gerade. Deswegen werden wir von dem auch nochmal was hören. Sehr ungewöhnlich aussehender Schauspieler.
Und wir hören uns nochmal nach all diesen aufregenden Worten ein bisschen beruhigende Musik von Ryan Bingham und zwar Real Kind aus einem ganz anderen Film, nämlich Crazy Heart von Scott Cooper.
Stimmt.
Aber diesen Regisseur, den Namen wir mal heute nicht das letzte Mal ausgesprochen haben.
Heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. And this ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. Place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. This ain't no place to fall behind.
the crazy heart and give it one more try.
Ich nuschel das so weg. Es tut mir leid, ich muss gleich mal ein bisschen Wasser trinken. Ich muss so Sprachübungen machen.
Nimm mal die Wolldecke aus dem Mund.
Ja, sagt man das so, ja? Ist es so salopp formuliert?
Wo ist denn das? Ist das nicht in irgendeinem Film auch? Nimm mal die Wolldecke aus dem Mund.
Ich bin da ganz schlecht, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Filmquiz mache, gerne mit harten Fakten, wer hat Regie, wann geführt.
Ja.
Aber Zitate bin ich ganz schlecht.
Schwer, ja,
also außer... ich sehe dir in die Augen Kleines oder sowas Offenkundiges.
Titanic,
das,
ne?
Weiß ich natürlich aus Titanic. Ja, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, das eben gehörte Lied war aus dem Film Crazy Heart, ein Film über einen abgehalfterten Country-Sänger.
Alkoholkrank.
Genannt Alkoholkrank. Wunderbar gespielt von Jeff Bridges, hat dafür auch einen Oscar bekommen. Und dieser Sänger des Liedes, Ryan Bingham, auch Schauspieler, hat dafür auch den Oscar bekommen, ja, für den besten Filmsong. Absolut, ja, gerechtfertigt. Und waren apropos einig, Preise, ja, wir kommen jetzt auch zu einem preisgekrönten rumänischen Regisseur. Ja, das ist eine Überleitung, das habe ich gelernt hier in den Workshops von Radio Frei, gekonnte Überleitungen zu machen.
Richtig gekonnt.
Radu Juz, rumänischer Regisseur, beliebt bei der Berlinale, ja, ist ein Filmmacher, der unter anderem zum Beispiel einen Goldenen Bären schon gewonnen hat bei der Berlinale. Du warst da mit dabei, ist gar nicht so lange her, das war vor 4 Jahren während der Corona-Zeit und zwar für Bad Luck Banging or Looney Porn.
Ja.
Im Grunde, wie kann man es beschreiben, ich habe den Film nie gesehen, so eine Satire auch auf... Pornos? Oder,
nee,
oder
gar nicht, gar nicht. Ja, nein, es geht um eine Frau, die die leidenschaftlichen Sex zu Beginn des Filmes, also es gibt auch explizite Sexszene am Anfang, wirklich so ein, also, Schlag ins Gesicht. Wir kommen gleich zum neuen Film auch, da gibt es nämlich in die Exposition nämlich auch so ein Schlag ins Gesicht. Und hier geht es darum, sie ist Lehrerin, wie das gesellschaftlich aufgenommen wird, das geht viral, dieses Video, und wie sie damit umgeht. Und das ist aber ganz toll gemacht. Es gibt da eine wundervolle, wie sie sich den Eltern aussetzt und wie sie angegriffen wird und wie, und das ist so ein Sittenbild unserer Gesellschaft und das lässt er aber, und das ist die große Stärke, diese Korrelation, diese Provokation, das ist eine Sache, wo man sagen muss, das kann der Mann, und gerade bei dem, wie schon gesagt, das ist eine echte Sexszene am Anfang, das macht das Ganze unfassbar eindringlich und er lässt dann viel laufen, oder wie sie sich auseinandersetzt, das wird so aus der Distanz erzählt, wie sie minutenlang durch Bukarest läuft, und das ist schon, da kann man schon sagen, das ist ein Kino-Grenzgänger auch, weil da mutet er dem Publikum was zu, aber eine ganz neue Sehgewohnheit.
Also schon mal ein Tipp fürs Heimkino, schon mal,
ja,
zu merken,
ja, ja, sagen, ja, ja,
nochmal,
ja,
den Titel Bad Luck Banging or Looney Porn,
genau,
von Radu Juz. Und jetzt mit seinem vorletzten Film, er ist jetzt sehr fleißig, jetzt schon einen ganz neuen Film, Dracula, aber der spielt jetzt keine Rolle. Sein vorletzter Film ist auch dieses Jahr vorgestellt worden, Continental 25, wieder auf der Berlinale im Wettbewerb gelaufen. Dafür hat er den Drehbuchpreis bekommen. Und bevor wir überhaupt mal in den Film reingehen, hören wir mal, du hast ein paar Töne mitgebracht, weil du warst ja bei der Berlinale, bist ja regelmäßig für uns da von Radio Frei, von der Pressekonferenz. Und da hören wir mal Radu Juz, wie er Englisch spricht, aber darum geht's nicht. Wir verstehen ihn auf jeden Fall. Und es geht so ein bisschen um seinen Ansatz, unter anderem, wie er das sieht, ja, dass man eben alles so ein bisschen mit Humor nehmen sollte. Und da hören wir jetzt mal hinein, wenn unter R habe ich's.
It's a film about a moral crisis, and actually I hate films about moral crises. I'm more interested in the material aspect of cinema. But I think here it's an interesting moral crisis. I hope it's interesting because it's misplaced. She has this moral crisis on a field that it's not the field of this kind of things, because this should be the field of economics. This should be the field field of politics, of history, of all these things, not of metaphysics, if you want. And maybe that's the difference I could spot. It's between a historical perspective on things versus a metaphysical perspective on things. And not to answer you with a good philosophical phrase. Every human thing, you know, has a ridiculous side, a stupidity of it. Even us now, I mean, when I look at you there with this blue dress with the earrings and me here with Rodrigo from Brazil and Hollywood coming, you know, here, it's, you can see it as something, you know, like important. It's Berlinale and we are here, but you can see the stupidity of it, the ridiculous side. I'm sorry, Rodrigo. I use you as an example for this. It's just...
You can use me like...
Yeah. Maybe I shouldn't mess with a great producer. Producer from
exactly.
So it's like with this guy who looks like he's dying all the time and he's thriving all the time. Yeah, so everything has this comic side, and I think it's important to place you. I mean, or I by nature or by construction, I try to. I mean, and I don't try it. I place myself on this direction, where you can see both sides. You can see the seriousness of things, the drama of things, but in the same time the ridiculous dimension.
Soweit Radu Jud während der diesjährigen Berlinale, wo er seinen Film Continental 25 vorgestellt hat. Dafür hat er am Ende auch den Preis fürs Drehbuch bekommen. Er hat selber das Drehbuch geschrieben. Und es waren natürlich jetzt viele auf einmal, die zwei Minuten. Ich würde es mal eindampfen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Zwei Dinge sind mir in Erinnerung geblieben. Und das kannst du vielleicht sogar mehr als ich bestätigen, weil du sein Werk ein bisschen besser kennst. Dass er nicht unbedingt immer auf historische Akkuratness Wert legt und unbedingt die historische Perspektive im Sinne von Genauigkeit im Blick hat, sondern so eine eher nannte metaphysische Perspektive. Das war das eine, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und das zweite war, dass es immer auch in ernsthaften Situationen auch eine lächerliche, eine komische Seite des Lebens, der Dinge gibt, aber auch der Menschen. Und der hat, glaube ich, auch da gemeint, dass auch Berlinale, wie er da, das übersetzt sich jetzt so sinngemäß, alle irgendwie eine Rolle spielen und das immer ein bisschen absurd ist alles. Und das würde sich wohl auch durch seine Filme wahrscheinlich ziehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt
die
so
Absurdität der Welt zeigt er uns, indem er ganz klar hineintaucht. Also er bewertet nicht. Es ist so, als ob man, also sein Anspruch ist quasi, wenn er jetzt über uns was drehen würde, würde er in die Kamera aufstehen und würde uns einfach machen lassen. Er wird uns einfach diese Situation einfach laufen lassen und lässt sie natürlich durch seine Prämissen ins Ridiculous, also in dieses wirklich merkwürdige hineindriften. Und das ist bei Continental 25 auch wieder so. Die Exposition ist, wir folgen jemanden, der offensichtlich obdachlos ist, der durch die Stadt geht und so sein Tagesgeschäft verrichtet. Hier mal betteln, hier mal Mülleimer durchsuchen, etc. etc. Und wir kriegen eine unfassbar traurige Person vorgestellt. Also die meandert darum, und das ist alles Freestyle. Das ist nicht, deswegen finde ich es so absurd, dass das Drehbuch ausgezeichnet wurde. Ich glaube, es geht darum, wie man die Prämissen setzt. Weil meiner Meinung nach ist das alles improvisiert. Also den haben die wirklich in Bukarest...
Oder hat so gut geschrieben, dass es wie improvisiert wirkt.
Also wenn das der Fall ist, also dann steht er auf einer Stufe mit Aaron Sorkin. Also das ist, das ist unmöglich. Egal.
Also wir folgen dem Obdachlosen
Wir
auf jeden
folgen
Fall.
Den Obdachlosen, und das ist wieder, hier sind wir wieder in der Exposition und sehen einfach...
Und das spielt auch, das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, 1989?
1989, genau. Und aber Political Context interessiert ihn eigentlich nicht, nur eher so, also es wird nicht besprochen, wer ist jetzt hier an der Regierung und wie ist die Regierung, das wird alles nur so anteilig, denn nachdem das vorbei ist, sehen wir, dass er in so einer Art Kellerwohnung. So, man, wie bei Parasite, so, ist das jetzt ein Abstellraum oder ist das jetzt schon eine Wohnung? Und da lebt er und dann kommt, klopft es an der Tür und dann kommt eine, und das ist unsere Hauptdarstellerin, Esther Tompa gespielt, also die Hauptdarstellerin des Films, und sie ist so, wie nennt man das, so Räumungs, sie wird von der Stadt geschickt, das ist vielleicht so der politische Komponente, sie wird so hingeschickt, du musst ja ausziehen, das geht hier nicht mehr, das bezahlst du nicht. Und hat auch zwei Polizisten dabei, und sie sagt aber hier, damit du deine Sachen zusammenräumen kannst, gehe ich nochmal raus. Und dann raucht sie draußen ein mit dem, die rausbegleiten sollen, kommen wieder rein, und er hat sich umgebracht, also er hat sich erhängt.
Oh, und das bis dahin sind wir ihm gefolgt,
und plötzlich
verschwindet
er. Ja, und plötzlich ist unsere Hauptfigur plötzlich tot. Und deswegen sage ich, dass sie die Hauptrolle Hauptrolle ist. Und deswegen sage ich, dass das eine Exposition ist. Und die sind wirklich hart. Und der ganze Film geht dann darum, wie sie quasi versucht, in diesen Alltag reinzukommen, weil sie gibt sich die Schuld daran. Und dieser Film ist eine Auseinandersetzung darüber. Also sie trifft dann Leute und fragt sie auch und sucht Antworten. Aber sie sucht nicht Antworten, dass sie jetzt große Philosophen, sondern sie redet. Sie bleibt im Alltag. Man sieht, wie sie im Alltag bleibt und wie sie in den Büros, wo andere Mitarbeiter sind und sagen, ja, das ist dein Job. Sie versucht, ihren Weg zu finden, weil sie scheint ja unzufrieden damit zu sein, weil sie sich ja Schuld gibt an dem Tod, obwohl sie ja auch nur ausführendes Organ war. Und dadurch bekommt diese Film oder diese Figur Dimensionen. Das ist das, was er meinte. Diese soziale Interaktion, dieses moralische Hinterfragen. Und das führt dann so weiter, diese Reise von ihr, dass sie sogar ihre alltäglichen Strukturen, und das ist denn der letzte Akt, über Bord wirft. Sie sozusagen so halt und hilflos wird, durch diese für sie ist es traumatisierend, das kann man so sagen, bricht sie aus. Und das ist dann der spannende letzte Akt. Und er teilt gerne seine Filme in Akte ein.
Das habe ich gerade gedacht. Das war ja auch so bei den anderen Filmen. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ich höre gerade wirklich mit Neugier zu, ist das jetzt, das wird ja keine klassische Komödie sein. Nein. Oder so. Nee. Und, aber auch kein klassisches Drama. Also nee. Was macht der Film
das ist es
mit
ja.
dir?
Das ist es ja. Wenn du das Leben zeigst, du kannst das, unsere Sendung kannst du jetzt nicht einteilen in, sind wir jetzt Drama, sind wir Komödie, sind wir Horror für manchen, weil wir so viel reden. Also man muss halt wirklich sagen, das macht er nicht. Das ist ihm auch egal, was für eine. Da würde ich sagen, dass er Richtung Bong Joon-ho in seinen besten Momenten geht, dass ihm das egal ist. Aber natürlich entsteht was. Ich weiß nicht, ob du das manchmal mitkriegst, wenn man schlechte Geschichten hört, dass man so völlig falsch reagiert. Weil man irgendwie lacht oder irgendwie so, weil es einen so schockiert, sind manchmal die Reaktionen ganz komisch auf Situationen, auch auf Tod oder ähnliches. Und das arbeitet er heraus, nämlich wie Menschen irgendwie absurd sind. Und das ist das, was er als Humor oder was als Humor bezeichnet wird, weil es etwas Satirisches hat. Aber eigentlich ist es, sagt man immer so schön, dieses Lachen bleibt einem im Hals stecken. Das ist kein Haha, köstlich, den muss ich nachher erzählen. Also als er dich umgebracht hat. Also das ist nicht der Humor, den er meint. Wir sind hier schon im Arthouse-Berlinale-Bereich. Und das ist aber, das ist wie Entlastung von der Grausamkeit, weil man so, er ist immer nah dran. Die Kamera ist immer in Bewegung, wenn die Figuren sich bewegen. Wir sind immer, wenn wir in den Szenen sind, sind wir Teil des Gesprächs. Wenn wir Sex haben, sind wir Teil von Sex. Also er hat nicht diese Draufsicht, sondern er ist immer mitten im Geschehen. Und das macht es so universal, weil er keinen Kommentar lässt. Da kommt keiner von der Seite und sagt, das hat man ja oft bei Oscar-Filmen, wenn dann so ein Typ kommt und sagt, aber weißt du was, Moral nach Kant, ist das so? Und so. Das ist nicht, das interessiert ihn nicht. Er würde das anbiedern, würde ihn das. Das will er nicht haben, weil dann dieser Bezug zu den Figuren verloren gehen würde.
Das klingt so, als ob du mindestens ziemlich überzeugt bist von Continental 25, aber bist du auch komplett überzeugt.
Nee, also ich muss, was mich geärgert hat, ist, dass das Zwischenstück mir gar nicht gefällt. Mir gefällt, wie sie ausbricht am Ende, weil das so eine Revolution hat, aber das Zwischenstück hätte für mich nicht so dahin mehr ändern müssen. Also da hätte man ein bisschen, ich meine, ich glaube, man hat schon rausgehört, dass genug faszinierende Aspekte an der Regie, an dem Film oder an der Art und Weise des Films vorhanden sind, dass man das gerne machen kann. Vielleicht sagt er zu mir, jetzt haben wir es aber ganz schön auf hohem Niveau. Ja, kann sein, aber ich darf's und ich werde es auch tun, denn ich finde, das Mittelstück ist ist immer seine Schwäche. Ich muss auch sagen, ich mag ja den Bad Luck Banging or Lonely Porn sehr, aber das Mittelstück, da kann er noch ein bisschen dran feilen. Ich weiß nicht, ich würde ihn gerne mal fragen, warum er, ob wir das brauchen für die...
Das ist die Hängematte gewissermaßen innerhalb
der Dramaturgie. Genau. Und das ist so,
da vielleicht, ruht sich in der Mitte immer so ein bisschen aus.
Vielleicht müsste man auch psychologisch mal hinterfragen, was passiert denn in diesem, brauche ich das für das, den letzten Akt, brauche ich das Zwischenstück? Und man kann das wirklich hier wieder auch Position stark wie in dem anderen Film. Mittelstück, Auseinandersetzung mit sich selbst am Ende und werden korrelieren mit der Realität und mit anderen Dingen und durchbrechen von Realität und konventionellen Dingen. Deswegen absolute Empfehlung, das sind Kinoregisseure, die man sehen muss. Da muss man ins Kino gehen. Das sind Leute, die das Kino voranbringen, die auch eine eigene Sichtweise haben. Deswegen ist es eine absolute Empfehlung, aber der kleine Patrick jammert gern oder meckert auch gern mal an der Seite rum. Das habe ich jetzt getan, aber würde es trotzdem empfehlen.
Und diejenigen, die zugehört haben, können jetzt erstmal das ein bisschen setzen lassen alles und wir weisen mal darauf hin. In ausgesuchten Vorstellungen läuft Continental 25 von Radu Jude im Lichthaus in Weimar. Genaue Informationen unter www.lichthaus.info. Ich nehme jetzt mal eine Vorstellung raus, zum Beispiel am kommenden Dienstagabend, also wirklich Abend um 21.45 Uhr, läuft Continental 25 im Original mit deutschen Untertiteln. Aber er läuft auch an anderen Tagen ausgesucht und da könnt ihr nochmal nachschauen. Also, das dazu, und wir hören jetzt nochmal Musik aus einem Film, beziehungsweise eine Filmszene, das kann man schon mal sagen, die mit die Szene des Jahres ist, aus One Battle After Another. Wir verraten es noch nicht, die Sequenz, aber es ist auf jeden Fall Musik von Johnny Greenwood und es geht auf und ab und deswegen heißt das Stück auch River of Hills. Ewig zuhören und irre. Wer den Film schon gesehen hat, weiß auch, könnte man ewig zuschauen bei einer ganz speziellen Verfolgungsjagd. Das war Johnny Greenwood mit River of Hills, Filmmusik aus dem bislang besten Film des Jahres für uns, One Battle After Another, aus der, das kann man schon mal gesichert sagen, bislang auch oder vielleicht sogar am Ende des Jahres auch immer noch besten Szene des Jahres. Eine, das darf man sagen, außergewöhnliche Verfolgungsjagd. Und
hat man noch nie so gesehen. So, wir sind ja wirklich Leute, die ja wirklich 100 Mal im Jahr ins Kino gehen. Und es gibt so einzelne Filme, da weiß man einfach, während man es schaut, Alter, hier sehe ich gerade was ganz Neues. Und diese Kino-Revoluzer, und das ist Paul Thomas Anderson. Wir haben ja ganz viel schon drüber gesprochen. Ich habe ja jetzt auch 5 Filme von ihm nochmal geschaut, weil ich so dachte, das ist irgendwas Besonderes. Und das ist wirklich eine Seltenheit, dass wir solche Leute haben und die müssen wir uns, ich finde es ja schade, dass der Film so teuer war und wahrscheinlich sein Geld ja kaum einspielt, aber das ist ein Film wirklich, da hat er was ganz Neues uns teilweise gezeigt und das ist schön für uns, die so viel gucken, dass wir sowas noch sehen dürfen.
Und wir können noch sagen, dass die noch nicht geschaut haben, er läuft immer pro Tag immer noch in einer Vorstellung, also so am Wochenende zum Beispiel um 19 Uhr im Cinestar in Erfurt.
Reingehen.
Unbedingt anschauen, reingehen.
Jetzt weil ist das kalt, ist auch ein es Kinofilm. Regnet. Ja, es geht rein. Es wird so schön, wenn der wirklich, der müsste noch viel mehr Erfolg haben. Es ärgert mich so. Ich hoffe, dass er nochmal einen Boost kriegt im Heimkinobereich beziehungsweise zur Oscarverleihung, weil das ist so schade. Das finde ich so schade, dass das, ich weiß nicht, woran das liegt, dass es da nicht so, ich meine, als Spiel mir das Lied vom Tod damals ins Kino gekommen ist, kannst du mir doch auch nicht sagen, dass das so ein 164 Minuten und dann ist der langsam erzählt und das alle und trotzdem mehrere Millionen Zuschauer, die 28 Kleidung.
28 Millionen Zuschauer allein in Deutschland.
Und allein die Trenchcoats, die wurden ja verkauft und haben Kultstatus gab, auch in Italien und so. Also sowas wünsche ich mir, dass diese neuen Filme, die alte Sehgewohnheiten irgendwie neu verpacken, dass die Erfolg haben. Das ärgert mich ein bisschen, obwohl sie den großen Leo ja haben. Ne?
Sag mal auch gerne nochmal, Leonardo DiCaprio, ein Schauspieler, bei dem kann man immer sicher sein, wenn man mal einen Film alle 2 Jahre dreht, lohnt es immer reinzugehen, man weiß, was man kriegt. Anders ist es mitunter bei Keanu Reeves, finde ich. Da weiß ich nie genau, was ich kriege. Manchmal kriege ich Meisterwerke wie Matrix und viele mögen natürlich auch zu Recht John Wick oder auch für die Älteren Gefährliche Brandung oder
Speed. Ich dachte
Speed.
Bill und Ted.
Vielleicht auch, aber manchmal kriege ich eben auch Johnny Mnemonic oder hier.
Unterschätzt mal nicht. Johnny McNamara ist wirklich eine richtige Trash-Perle mittlerweile. Also der macht wirklich Spaß, mit Dolph Lundgren auch drin. Also der Cast ist ja auch toll gemacht. Also ne, ist eine kleine Indie. Ich habe den Director's Cut, gibt's auf Blu-ray, nur für Leute, die sich mal richtig reinknien wollen.
Ich frage mich, Patrick, ob du überhaupt einen Film mal richtig schlecht findest. Also selbst bei der Gurke wie Johnny Mnemonic machst du jetzt
das ist keine
so
einen, Gurke, ich so habe ganz so viele. Dieses Jahr hatten draus. Wir doch mal eine Sendung dieses Jahr, wo ich diese ganzen französischen Lehrerfilme hatte und die waren, da haben wir doch komplett zerrissen.
Also, ja, das kommt schon mal alle 8 Ausgaben vor, dass du einen Film nicht ganz
so
gut findest.
Haben wir heute noch einen Film, den ich komplett zerreiße? Ich guck mal.
Ist die Frage, ob es jetzt der neue mit Keanu Reeves ist, weil es gibt einen neuen Film mit Keanu Reeves, der ist auch ein bisschen untergegangen. Der ist ein bisschen untergegangen. Good Fortune heißt ja. Also viel Glück. Also und ja, du musst uns erstmal sagen, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Wir hören jetzt keinen Ausschnitt, aber du kannst uns ein bisschen erzählen. Es geht um einen Engel, der aber so ein bisschen anders ist, als man erwartet.
Also Keanu Reeves ist natürlich auch nur Nebendarsteller.
Aber man zieht mit seinem Namen oder lockt mit seinem Namen.
Ja, das stimmt. Er spielt einen Engel. Aber er ist nicht unsere Hauptfigur. Unsere Hauptfigur Asi Arad, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den mag ich sehr. Sein indischer Regisseur, Drehbuchautor und auch in diesem Film auch noch Hauptdarsteller. Wir verfolgen ihn. Er ist ein typischer Aziz Ansari. Entschuldigung, jetzt haben wir es richtig gemacht, bevor es hier Shitstorm gibt und das gerechtfertigt. Ist seines Zeichens so ein typischer Working-Class-Man. Er hat zwar studiert, hat aber keinen richtigen Job gekriegt und er arbeitet für Seth Rogen, der seines Zeits so ein Multimillionär ist und er hat so eine Villa, keine Ahnung was. Und Keanu Reeves ist eigentlich ein Schutzengel, der eigentlich zuständig ist. Reinhard, wenn du aufs Telefon guckst, dann fasst er dir auf die Schulter und sagt, guck mal auf die Straße. Und dann guckst du auf die Straße. Und das ist sein Job. Sonst, er bremst da. Okay, so, also er ist ein Schutzengel. Aber er hat halt, weißt du, es gibt Leute, die verhindern Morde und es gibt halt ihn. Und das ist halt alleine schon Keanu Reeves so unsicher als Engel zu sehen, ist schon geschenkt. Aber alle anderen Figuren auch. Auf jeden Fall sagt er so, hey, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Er so, was? Wie willst du helfen? Und naja, pass auf, du tauschst jetzt das Leben. Du bist nicht mehr der Working Class Man, du bist jetzt der Multimillionär und Seth Rogen wird jetzt der Working Class Man. Also ein Switch. Und das ist so eine Sache, das ist eine tolle Sache, aber was ist, wenn dieser moralische Pfad, weil er soll ja rauskriegen, ey, das ist super scheiße, reich zu sein, ist so, ich hab das beste Leben aller Zeiten und er will da nicht mehr raus und alles so gut und alles so schön und Keanu Reeves wird dann als Engel auch abgesetzt, weil die sagen, Alter, du kannst jetzt hier nicht solche Dinge machen und Dinge ändern, da haben die Gewerkschaft gesagt, du wirst jetzt heruntergestuft, du bist jetzt ein Mensch. Und das ist wirklich eine ganz befreiende Geschichte und zeigt uns über Humor, wie unsere Gesellschaft manchmal tickt und eine Zweiklassengesellschaft einfach funktioniert.
Also das klingt ja doch wieder so, als ob am Ende diese Komödie, die mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ehrlich gesagt, dann doch irgendwie wieder funktioniert.
Ja, naja, das Besondere ist, dass Aziz Ansari so eine ganz, ich glaube, der kommt auch aus dem Comedy-Bereich. Der hat so eine pointierte Dialoge. Also mein Lieblingsgespräch, ich habe das im Vorgespräch auch gesagt, der hat vorher schon einen Film inszeniert und auch Regie geführt oder das Drehbuch geschrieben, wo er als Inder, ein Rassist, sich irgendwie angesprochen wird. So, 11. September, ja wirklich tragisch. Und er so humoristisch darauf antwortet, ja, wir haben 11 gute Leute verloren. Und das ist der Humor, also den er auch hat. Er hat sowas auch, was Zynisches, was richtig Grausames auch. Und mit Seth Rogen, der ja der Mann der Stunde ist, durch das Studio hat er ja die Serie des Jahres auch rausgebracht. Die Emmys waren
viele Emmys bekommen.
Unfassbar und eine wahnsinnig gute Serie, kann ich jedem nur empfehlen. Ist da natürlich perfekt, sozusagen auch so. Der spielt das auch so runter. Ja, aber ich bin halt reich, was soll ich denn machen? Jetzt hol mir das. Also, weißt du, was ich meine? So befreit aufspielen und befreit schreiben und das Ganze immer mit einer Humor versetzt und das so korrelieren zu lassen, eigentlich so eine typische Feelgood-Geschichte, so ach, ein Engel und der ändert das könnte man ja auch meinen, verpackt ja gut, aber packt immer so kleine zynische Spitzen rein, wie dieses Zweiklassengesellschaft einfach funktioniert und wie grausam es auch ist. Also Seth Rogen sagt dann irgendwann, als die Rolle übernimmt, ey, das ist ja ein furchtbares Leben, arbeiten zu gehen, und das ist so befreiend. Du sitzt so im Kino drin und da ist wirklich jemand und das kann er einfach so aus meiner Seele heraus sprechen. Und das legt er den Leuten immer wieder in den Mund, weil er auch das Drehbuch geschrieben hat. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke. Und deswegen bin ich gespannt, was dieser Regisseur noch weiter so macht, oder Hauptdarsteller oder Drehbuchautor, weil ich finde, dass er trotz seiner First World View, das muss man ja ganz klar sagen, also er lebt ja trotzdem in Los Angeles und hat trotzdem eine Wohnung, hat trotzdem studiert vorher. Also er ist nicht wirklich wie bei Radu Jude, dass man wirklich da auf der Straße lebt. So sind wir ja hier nicht. Diesen Realismusanspruch hat man ja nicht. Aber den braucht man manchmal nicht. Und das ist eine schöne Sache, die in diesem Film wahnsinnig gut funktioniert.
Also ich höre raus, Überraschung, du bist überzeugt von neuen Keanu
Reeves Film. Soll ich was kritisieren?
Nee, wenn du nichts zu kritisieren hast, ist ja in Ordnung. Ich finde es ja gut, es gibt zu wenig wirklich gute Komödien. Also die letzten Nackte Kanone, die Neuauflage hat mich ja nicht so überzeugt zum Beispiel. Und das Kanu des Manitou war nun auch eher, naja, können wir
die vergessen. Die würde ich aber nicht in diese Humor, das ist schon ein bisschen intelligenter und ich muss auch sagen, ein bisschen näher so. Also es gibt ja so viel gut Komödien und da würde ich das einfach rein. Und ich glaube, dass jeder, der diesen Film gut geht, geht mit einem Lächeln danach raus, weil es einfach schön ist. Keanu Reeves als Engel fängt den irgendwann an zu rauchen. Ja, aber lass mich, was habe ich noch? Und das sind so kleine, charmante Momente, wo ich mir denke, wenn ich ein Engel wäre, würde ich jetzt auch mal über die Strecke schlagen, wenn ich da 1000 Jahre nichts machen dürfte. Also, weißt du, was ich meine? Er spricht irgendwie meine Fragen und meinen Gedanken aus First-World-Sicht einfach gut an. Vielleicht bin ich auch zu First-World, dass mir sowas gefällt. Vielleicht gefällt es dadurch anderen nicht. Mir aber schon.
Also, wenn man eine richtig gute, drittklassige Komödie hat, wenn man eine gute Komödie
sieht, wenn man eine kleine, charmante Komödie, würde ich es bezeichnen, sehen
der
möchte,
sollte
dann
sich
sollte
gut
man den
gucken. Angucken und der läuft auch in Erfurt und zwar im Sinister. Und jetzt gibt's erstmal einen Trash-Song der Woche, der für mich eigentlich nicht wirklich ein Trash-Song ist.
Aber deswegen ist es ja so schön.
Deswegen ist es so schön, aber trotzdem, wir hören auch mal gern dieses wunderbare Intro.
Rollin', 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 rollin'.
Der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Draven, Jane, immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein
das
Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
Du schöner Traum von meinem Gespann, vielleicht wirst du einmal wahr, irgendwo, irgendwann.
Irgendwann.
Dann fahr ich die Landstraße runter, ich fahr die Landstraße runter mit meinem Gespann. Ich fahr die Landstraße runter, irgendwann. Ich bin frei wie der Wind, mir gehört die ganze Welt. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Wozu brauch ich jetzt Geld? Wozu Geld? Die ganze Welt, die scheint sich nur um mein Gespann zu drehen. Ich find das Leben auf einmal wieder schön, wunderschön. Ich fahr die Landstraße runter mit meinem Gespann. Ich fahr die Landstraße runter irgendwann. Ich bin frei wie der Wind, mir gehört die ganze Welt. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Wozu brauch ich jetzt Geld? Wozu Geld? Doch spätestens, wenn ich angekommen bin, sind meine schönen Freiheitsträume alle hin.
Alle hin.
Du schöner Traum von meinem Gespann, vielleicht wirst du einmal wahr, irgendwo, irgendwann. Dann fahr ich die Landstraße runter mit meinem Gespann. Ich fahr die Landstraße runter, komm an irgendwo, irgendwann. Ich bin frei wie der Wind, mir gehört die ganze Welt. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Wozu brauch ich jetzt Geld? Wozu Geld? Die ganze Welt, die scheint sich nur um mein Gespann zu drehen. Ich find das Leben auf einmal wieder schön, wunderschön. Ich fahr die Landstraße runter.
Ich fahre die Landstraße runter von Zero. Wir haben uns entschieden für den Trash-Song der Woche, aber für mich, ich gebe es zu, ist nicht wirklich ein Trash-Song, ein ganz trauriger Song eigentlich. Und der fängt uns oder hat uns gut eingefangen beim Dokumentarfilm Zirkuskind. Den haben wir gesehen, du auf der Berlinale, ich dann beim Goldenen Spatzen in diesem Jahr. Und das ist ein Film über einen 10-jährigen Jungen, Santino. Und der wird im Zirkus begleitet von einem Kamerateam über mehrere Monate. Und wir sehen eben, wie er langsam in diese Zirkusfamilie hineinwächst. Er ist immer schon Teil der Familie, aber er lernt eben dann auch erste Kunststücke und so weiter.
Genau.
Ein richtig gelungener Film, oh, kann man sagen. Und du hast eben Off the Records erzählt, dass du warst jetzt nicht Santino, dass du auch eine Zeit lang mal im Rummel mitgefahren bist.
Ja, so ein bisschen.
Ein halbes Jahr lang.
Naja, immer mal so wieder, so Wochenenden und da viel Kontakt auch mit diesen Kindern hatte, die, ich sag's mal, wie es ist, keine Bildung hatten. Also die sind da, das war jetzt Mitte der 90er, es hat sich hoffentlich heutzutage ein bisschen geändert, die Schulpflicht ist hoffentlich auch bis dorthin gekommen, aber die leben schon in einem anderen Universum. Also die reisen da rum, die haben einen anderen Rhythmus, bei denen ist ja eher so, also damals war viel so am Wochenende auch, da ist ja Hochstoßzeiten und das ist eine ganz andere Welt und wie die in diese Wohnwagen sind ja Paläste. Also ich habe das noch nie so gelesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem, die sind ja jetzt mittlerweile, sind das ja wirklich Städte und da sind wir so rein und das waren Wohnzimmer und das kannte ich alles gar nicht und das war wirklich faszinierend und wie oft ich da auch im Wohnwagen geschlafen habe und so. War wirklich eine spannende Zeit. Ich habe aber auch gesagt, ich war zu jung. Ich glaube, ich hätte das so als 12-, 13-Jähriger vielleicht nochmal mehr genießen können. Auch eine gewisse Reflexion und auch gerade, wenn ich so ein pubertäres Aufbegehren hat, ist natürlich so ein Aussteigen mal für ein paar Tage ganz schön. Ich war zu jung, würde ich sagen, es mal wirklich genießen zu können, aber bei Zirkuskind hatte ich sehr viele Erinnerungen und deswegen, dieser Song passt auch ganz gut, der hat nämlich eine gewisse, und das ist so schade, was oft bei Schlagersongs immer ignoriert wird, der hat eine gewisse Nostalgie, eine gewisse Melancholie und das ist etwas, was sehr viel Charme in Musik einfach auslösen kann.
Und hier hat er noch die tolle Funktion, dass er am Ende des Films, des Dokumentarfilms Zirkuskind uns dann eigentlich im Abspann da nochmal so richtig einsammelt, die Gefühle nochmal ordnet und wir haben jetzt so viel über diesen wunderbaren Dokumentarfilm Zirkuskind gesprochen, wir erwähnen deswegen so ausführlich, weil er läuft dieses Wochenende jeweils 14.30 Uhr im Erfurter Kinoclub Zirkuskind. Also unbedingt anschauen. Wirklich ein extrem kurzweiliger Film. Zeigt auch, wie kurzweilig Dokumentarfilme sein können. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche. Und das erwähne ich auch deswegen so, weil jetzt kommt Montag wieder das Stockfilmfest in Leipzig. Beginnt eine Woche lang, laufen da die unterschiedlichsten Dokumentarfilme. Und wie bei allen Festivals üblich, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber wir sagen es gerne nochmal, man kann da richtige Perlen entdecken. Das macht auch Spaß, aber man ist quasi im Blindflug, auch beim Doc-Filmfest. Da gibt es auch nicht viele Filme, wo man sagt, naja gut, das Thema klang interessant, ist aber nicht so gut umgesetzt worden. Aber trotzdem sagen wir es, weil es gehört ja auch mit dazu, die Gespräche, die Filmemacher, die Filmschaffenden, die man trifft, das ist ja alles damit eingetütet. Deswegen unser Hinweis, Leipzig ist ja nicht so weit weg, mit einem Zug, mit einem ICE, nur eine Dreiviertelstunde, kann man mal hinfahren.
Katzensprung.
Unter anderem läuft da ein Dokumentarfilm, den ich schon gesehen habe. Katzensprung wäre
ein super Titel eigentlich, ne?
Wer würde neugierig machen.
Ein Katzensprung als Filmtitel. Kam aus dem Nichts. Mach mal weiter.
In dem Fall heißt der Film Go, Clara, Go. Also Dokumentarfilm. Und es bezieht sich auf Clara Mosch. Das war eine Künstlergruppe in der DDR von 1977 bis 1982 in Karl-Marx-Stadt beheimatet, jetzt Chemnitz. Und die Regisseurin Sylvie Kirsten hat eben die Menschen, die Künstlerinnen und die Künstler von damals getroffen, auch aus deren Umfeld, bis auf einen, der schon verstorben ist, und hat da eben nicht nur einfach einen klassischen Dokumentarfilm gemacht, sondern hat das fast so ein bisschen essayistisch auch angelegt. Und dieser Film läuft einmalig kommenden Mittwoch am Leipziger Hauptbahnhof. Und bevor ich aber alles jetzt nochmal ganz ausführlich darlege, hören wir zunächst einen Ausschnitt aus Go, Clara, Go an. Und dann habe ich vor wenigen Tagen ein Gespräch mit der Regisseurin Sylvie Kirsten geführt und da kriegen wir auch nochmal sehr viel aus diesem Dokumentarfilm mit. Und wer danach denkt, oh, den könnte ich mal anschauen, der sollte das tun. Da geben wir dann nochmal die Hinweise, weil der Eintritt ist frei. Jetzt aber erstmal ein Ausschnitt aus Go, Clara, Go und das anschließende Gespräch.
Vor einem halben Jahrhundert, so sagt man, gingen mehrere Gespenster um in Karl-Marx-Stadt. Dieses natürlich. Und dann eines, das zunächst nur wenige Leute gesehen, aber von dem schon viele gehört hatten. Sein Name, ihr Name, also mein Name, Clara Mosch. Ein Name für fünf Leute.
Da steht dann drauf, Clara Mosch Galerie, eröffnet am so und so vielen. Und dann kommt der Parteisekretär an unseren Tisch und fragt mich, wer ist denn jetzt Clara Mosch? Jetzt erzähl mal, was soll denn das? Ihr könnt doch gar keine private Galerie eröffnen, das ist verboten. Ja, das geht gar nicht. Ich sag, ne, wieso denn? Es geht doch, wir haben es doch gemacht.
Wir wollten natürlich auch ein bisschen anders sein, als man von uns erwartet hat. Und haben natürlich auch Unsinn gemacht, klar.
Jeder hat seine kreativen Ideen dazugegeben und in den großen Kochtopf Clara Mosch gegeben. Da wurde gerührt und dann hat man überlegt, Kunstaktionen, Treffen mit anderen Künstlern.
Das Leben ist ja eigentlich eine große Improvisation, Free Jazz, miteinander kooperieren, ohne dass es irgendwelche großen Konzepte gibt.
Hinter der Maske haben die Künstler mich erfunden. Ein Phantom für eine freie Kunst in einem unfreien Land.
Diktatur ist für Menschen natürlich was Furchtbares. Aber für die Kunst. Ich weiß es nicht. Also, weil immer gesagt wird, hier kann überhaupt keine Kunst entstehen.
Sehen, Go, Clara, Go, die Kunst des kreativen Widerstands. Wir werden gleich darüber reden, worum es geht, aber vielleicht holen wir dich erstmal ab, wo du jetzt gerade herkommst. War nämlich gerade Publikumsgespräch und das ist ja doch immer noch was anderes, als den Film einfach nur so zu sehen oder bei einer Abnahme dabei zu sein. Wie inspirierend war das für dich?
Also ich fand es erstmal heute besonders inspirierend, weil es ein besonderer Ort ist. Es ist irgendwie kein normales Kino, sondern eben ein selbstgemachter Ort mit Kinokultur. Und das hat mich vom ersten Moment, als ich hier reinkam, total berührt und eben auch, also ich habe da eine große Parallele gesehen in der Art und Weise und dem Spirit, wie eigentlich die Künstler, über die dieser Film ja auch gemacht ist, eben selbst gearbeitet haben. Also so eine Art von DIY-Kultur, wir machen irgendwie gegen bestimmten Widerstand, die haben es damals gegen einen politischen Widerstand gemacht, die machen es hier gegen einen, weiß ich nicht, ökonomischen Widerstand. So und da sehe ich eine große Parallele über die Zeit und das hat mich total berührt, so.
Wir merken gerade, ich merke auch gerade so, dass man jetzt auch den Hörern und Hörern erstmal erklären muss, worum es geht. Und das war vielleicht auch bei dir erstmal dann immer eine Entscheidung, was muss ich nochmal erklären? Also es geht um eine Künstlergruppe namens Clara Mosch, die zwischen 1977 und 82 in damals Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz gewirkt hat. Es war damals DDR. Vier Männer, eine Frau. Jetzt habe ich das alles zusammengefasst. Ich habe es auch erst durch deinen Film erfahren. Du hast ja wahrscheinlich auch irgendwann mal das erste Mal gehört von dieser Gruppe Clara Mosch. Das muss ja irgendwann so vor 10 Jahren passiert sein. Mhm. Ja, kannst du es erzählen?
Ja, also sozusagen, es ist schon so, dass ich, also jetzt muss ich noch kurz einmal ausholen. Ich bin halt eigentlich, ja, bin Kulturjournalistin, habe irgendwie beim Norddeutschen Rundfunk volontiert und habe irgendwann mal ein bisschen längere Filme gemacht. So, da machst du Kunstdokus. Und ich weiß nicht, war ich zum dritten Mal, habe ich irgendwie in Italien gedreht und habe irgendwann gemerkt, sag mal, du hast überhaupt gar, also du hast keine Ahnung, was die Kunst ist aus dem Land, wo du herkommst, nämlich irgendwie die ehemalige DDR, die beendet war, als ich 10 war. Und dann habe ich irgendwie so peu à peu angefangen, mir wirklich irgendwie das alles reinzuziehen, um zu verstehen, ah ja, das, was eben heute eben nach der Wende in den Museen zu sehen ist, ist nur noch ein Bruchteil bis partiell gar nichts mehr von dieser Kunst aus diesem Land. Und dass sie eben sehr vielfältig war und nicht immer, wie behauptet, irgendwie nur quasi Propagandakunst. Und dass es da drin auch eben sehr vielfältige, freie und avantgardistische Kunst gab. So, und da bin ich über eine ganze Menge gestolpert, die ich irgendwie cool fand. Und die Clara Mosch als diese Gruppe, wie du sie gerade schon gut beschrieben hast, waren irgendwie gefühlt die coolsten, weil sie, also die sind natürlich alle sowohl Künstler und haben irgendwie abstrakte Kunst gemacht, die irgendwie sehr besonders und eigenwillig war, aber vor allen Dingen, weil sie sich als Gruppe zusammengefunden haben und wirklich, also sie haben Aktionen zusammen gemacht, sowas wie Happenings, Landart, so große Aktionen, die einfach wahnsinnig auch Spaß getrieben und irgendwie auch sehr politisch waren. Und die haben sowas gemacht wie eigene Galerie aufgemacht, was es in der DDR eigentlich gar nicht hat geben dürfen, so, ne? Und die haben da drin irgendwie einfach Experimente bis zum Umfallen, so. Und das, also hat auch einfach so ein, also, ne, so dieses, ich sag ja, diese DIY-Kultur, dieses Machergehen einerseits und gleichzeitig irgendwie mit einem Spaß und einer Unbekümmertheit irgendwie da rangegangen, wo man so denkt, boah, da wird